Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag Judika aus dem Johannesevangelium im 11. Kapitel. Um Gottes Wort zu ehren, wollen wir dazu bitte aufstehen. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nicht. Es ist doch besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie Jesus töten wollten. Herr, tue meine Lippen auf, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Segne unser Reden und unser Hören in deinem Namen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Liebe Schwestern und Brüder, wir bekommen heute mit dieser Geschichte einen tiefen Einblick in die Machenschaften, auch in die Denkweisen und in die ganz geheimen Planungen der geistlichen Führung des Volkes Israels zur Zeit Jesu. Unter der Besatzungsmacht der Römer war es den Juden erlaubt, weiter ihre Religion auszuüben und auch selbstständig zu organisieren. Unbeschadet der römischen Gesetze konnte das Volk in eigenen Angelegenheiten, also immer dann, wenn es um Fragen der Religion oder um Fragen des Glaubens ging, selbst entscheiden. Dazu hatte man den Hohen Rat, der ja aus 71 Mitgliedern bestand und vom sogenannten Hohen Priester geleitet wurde. Dieser Hohe Rat trat nur wenige Male im Jahr zusammen. Die eigentliche Arbeit wurde in Ausschüssen und in einigen Unterabteilungen wahrgenommen. Dieser Hohe Rat wurde zwar nicht vom Volk gewählt, er spiegelte aber dennoch die Vielfalt des Volkes wider. Zunächst gehörten dem Hohen Rat die Mitglieder der herrschenden Priesterfamilie an, in diesem Fall also, wenn Sie so wollen, die Verwandtschaft des Priesters Kaiphas, der, das weiß man, im Jahr 18 bis 36 den Hohen Rat führte. Mit der Familie des Hohen Priesters ganz eng verflochten waren die sogenannten Sadduzäer. Die Sadduzäer, das war der hauptamtliche Priesteradel, aus dem gewöhnlich eben auch der Hohepriester kam. Diese Gruppierung im Hohen Rat, die Sadduzäer, kooperierten gerne mit der Besatzungsmacht der Römer. Das heißt, sie versuchten, sich mit der Besatzungsmacht irgendwie zu arrangieren. Und zwar aus dem Grund, dass es nicht immer und fortwährend wieder zu Konflikten kam mit der jüdischen Bevölkerung. Was ja immer hieß, es gibt ein ziemliches Blutvergießen oder auch schlimme Repressalien für das Volk. Demgegenüber gab es im Hohen Rat aber die zahlenmäßig viel größere Opposition. Und sie bestand aus Rabbinern und Schriftgelehrten und sie waren fast alle den Pharisäern zugehörig. Und die Pharisäer standen konkurrenzlos hoch im Ansehen des Volkes. Diese Opposition war allerdings in sich gespalten, je nachdem, ob man mehr den Lehren des Rabbi Hillel oder mehr den Lehren des Rabbi Shammai angehörte. Nun berichten uns die Evangelien mehrfach, dass Jesus und auch die Jünger Kontakt zu einzelnen Mitgliedern des Hohen Rates hatten, ja, dass es sogar einige im Hohen Rat gab, die offenbar an Jesus glaubten, ihm vertrauten und an ihm interessiert waren. Nikodemus war ein solcher Ratsherr. Oder auch Josef von Arimathea gehörte dazu, der ja in dieser geheimen Sitzung damals gegen die Mehrheit gestimmt hatte und später sein Grab für Jesus zur Verfügung stellte. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und ihn Fragen stellte, auch er gehörte zum Hohen Rat. Weiter ist auffällig, dass Petrus und ein namentlich nicht weiter genannter Jünger ja Einlass in den Palast des Hohen Priesters bekamen, als sie Jesus bei seiner Gefangennahme gefolgt waren, weil dieser unbekannte Jünger beim Hohen Priester offenbar bestens bekannt war. Schließlich muss man ja auch an Judas Ischariot denken, der seine guten Kontakte zum Hohen Rat nutzte, um Jesus schließlich zu verraten und damit auch Geld zu verdienen. Diese ganz offenbaren Kontakte zum Hohen Rat erklären es, dass die geheimen Beratungen des Hohen Rates ganz schnell bei den Jüngern bekannt wurden und später bei der Aufzeichnung der Evangelien auch Erwähnung finden und uns so bis heute erhalten sind. Man hat das Wissen um diese geheimen Beratungen aber eben nicht deshalb bis heute aufbewahrt, um sozusagen im Nachhinein die ganz finsteren Absichten des Hohen Rates an den Pranger zu stellen, sondern es geht hier vielmehr um eine ganz tiefe Einsicht in das Handeln Gottes in der Geschichte mit uns. Es geht um den Hinweis darauf, wie Gott mit, aber auch gegen und trotz allem Entscheiden von uns Menschen an seinem Plan und an seinem Weg mit uns festhält und ihn zum Ziel führt. Schauen wir uns dazu doch bitte einmal den Hohenpriester Kaiphas an. Er war mit allen anderen Ratsmitgliedern aufgewühlt und beunruhigt über das, was ja nur eine halbe Stunde Fußmarsch vor den Toren Jerusalem in dem kleinen Dorf Bethanien geschehen war. Jesus hatte den Bruder der Maria und der Martha, den Lazarus, der schon 4 Tage tot war, dessen Leichnam schon stank, vor den versammelten Augen des Dorfes wieder zum Leben erweckt. Ein unglaubliches Wunder, das große Begeisterung für Jesus im Volk auslöste, das aber auf der Seite des Hohen Rates zu angstvollen Bedenken führte. Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Und diese Befürchtung, die war nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Wenn es zu einem Aufruhr kommen sollte, wenn das Volk in seiner Begeisterung für Jesus den Hohen Rat nicht mehr akzeptiert, sondern vielmehr den Worten Jesu anhängt, dann wird es eine große Unruhe, ja wahrscheinlich sogar eine Umwälzung der mit den Römern getroffenen Arrangements geben. Und darauf werden die Römer nur mit Gewalt reagieren. Und dann gibt es ein Blutvergießen, das uns alles nehmen wird. Viele Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, wird es unter ganz anderen Gesichtspunkten tatsächlich solch ein Chaos geben. Mit vielen Toten. Schon jetzt befürchtete man das. Ja, man kannte doch schließlich die Römer. Es konnte leicht zu einer sehr ernsten Lage kommen. Da waren sich hauptamtliche Priesterschaft und die pharisäistisch geprägte Opposition im Hohen Rat ausnahmsweise einig. Man spürte deutlich. Man spürte, die Worte und Taten Jesu, die passen nicht zu dem, was wir hier leben, wie das alles hier schlecht und recht miteinander funktioniert und wie wir uns hier das Leben mit den Römern eingerichtet haben. Das zielt auf Veränderung, was dieser Nazarener dort sagt. Das zielt auf Neuanfang. Da hinterfragt einer unser Leben so ganz grundsätzlich und nötigt uns Konsequenzen ab, die alles aus den Fugen geraten lässt. Ja, man ist förmlich in einer Zwangslage, die lautet, er oder wir. Man kann sich vorstellen, wie hitzig und wie grundsätzlich die Debatte im Hohen Rat gewesen sein muss. Und am Ende stand immer dem Hohenpriester zu, das Schlusswort zu sprechen, das die Entscheidung verkündigt. Und das tut Kaiphas auch. Ihr wisst nichts, sagt er, ihr bedenkt auch nicht, es ist doch besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und von dem Tag an war es für sie beschlossene Sache, dass Jesus sterben muss. Am Ende dieser hitzigen Debatte, diesem Ringen um richtig oder falsch, steht ein allzu menschlicher Pragmatismus. Eine, wenn Sie so wollen, politische Zwangsentscheidung zur Selbsterhaltung. Wir räumen einen aus dem Weg, damit nicht viele sterben müssen. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung dem Kaiphas oder irgendeinem anderen im Rat Wohlbehagen bereitet hat. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung leicht gefallen ist, und für viele mag es ganz einfach die Entscheidung für ein kleineres Übel gewesen sein. Letztlich ist es aber eine von diesen unsäglich schwierigen Entscheidungen, die sagt, Recht ist, was nützt. Natürlich empfinden wir das alle irgendwie als verlogen. Nein, Recht und Gesetz, das muss doch auch dann wirksam sein, wenn es gegen mich und zu meinem Nachteil steht, oder? Wer sagt, Recht ist, was nützt, der gibt die Wahrheit und die Gerechtigkeit preis. Und dann muss, wie im Fall Jesu, eben der Gerechte leiden, ja sogar sterben. Aber seien Sie doch einmal ehrlich, wie hätten denn Sie damals als Mitglied des Hohen Rates entschieden? Hätten Sie nicht auch, wie Kaiphas, das kleinere Übel vorgezogen und den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht? Statt das Leben von vielen Menschen, Frauen und Kindern zu gefährden? Denken Sie doch zum Beispiel an die Diskussion um den Abschuss von Passagierflugzeugen, die sich in der Gewalt von Terroristen befinden, um Hochhäuser oder Atomkraftwerke zu treffen. Oder denken Sie an die Entscheidung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Oder denken Sie an die Entscheidung, 100 Milliarden für eine neue Hochrüstung unseres Landes auszugeben, während Millionen von Menschen in der Welt vor dem Hungertod stehen. Oder denken Sie an die Entscheidung, in der gegenwärtigen Situation vielleicht doch lieber Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke weiter zu betreiben, statt billiges Gas aus Russland zu kaufen. Hier ist jede Entscheidung so oder so irgendwie eine Katastrophe. Wir haben die Wahl. Welche von den Katastrophen möchten wir denn lieber? Aber denken Sie bitte nicht nur an diese großen Dinge. Denken Sie an viele Entscheidungen im täglichen Leben, wo Sie sich gerne für die gute Seite entscheiden möchten, aber nichts wirklich Gutes zur Wahl steht. Ja, es ist ein generelles Kennzeichen unseres Lebens, dass wir nicht immer zwischen Gut und Böse entscheiden können, sondern sehr oft nur zwischen mehr oder weniger Bösen. Und so stirbt Jesus nicht, weil Kaiphas ein so schrecklich böser hoher Priester war, sondern weil diese Welt so ist, wie sie ist. Kaiphas ist ein Mensch wie wir. Kaiphas ist genau in der Situation wie du und ich, wie unsere Politik heute und hier. Uns bleibt meistens nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und nun, liebe Gemeinde, beachten Sie bitte, was von dieser fatalen Entscheidung jenes Kaiphas bezeugt wird. Das heißt hier, das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hoherpriester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Liebe Schwestern und Brüder, verstehen Sie, was das heißt? Gott gebraucht diese in großer Ausweglosigkeit und in großer ängstlicher Schwachheit gefällte menschliche Entscheidung für sein gutes Ziel. Diese Entscheidung, die ja eine Entscheidung gegen Gott, die eine Entscheidung gegen die Wahrheit, eine Entscheidung gegen die Gerechtigkeit war, benutzt Gott, um etwas ganz Neues und über alle Maßen Heilsames zustande zu bringen. Das ist der Clou dieser Geschichte. Er wird diese Entscheidung gegen Gott dazu benutzen, um Heil für die Gegner Gottes zu schaffen und auch zu bewirken. Das will uns diese Geschichte zeigen. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, sagt Gott, und ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Liebe Gemeinde, ich bin kein Fan von Kaiphas und ich finde, die Machenschaften des Hohen Rates sind wirklich aller Kritik wert. Aber ich bin Gott unendlich dankbar, dass er an all diesen Ausweglosigkeiten unseres Lebens niemals scheitert. Paulus bezeugt von Gott, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und damit ist ganz sicher auch die Schwachheit dieses Kaiphas gemeint. Gott macht dennoch daraus Gutes nach seinem freien Willen. Und weiter sagt Paulus, wir wissen aber, dass Gott denen, die ihn lieben, trotz allem zum Besten dient. Und weil das so ist, ist die manchmal so bedrängende Ausweglosigkeit unseres Lebens, unter der wir oft genug leiden, nicht unser Schicksal allein, sondern es ist und bleibt unser Schicksal in der Hand Gottes, dass er selbst mit uns erleidet und zum Sieg wandelt. Wir haben heute ein junges, kleines Leben genau in diese Hände Gottes gelegt, von dem es heißt, dass er jeden Weg und jedes Schicksal unseres Lebens mit uns teilt. Nichts und niemand wird dieses Band der Taufe je lösen. Nichts und niemand wird uns je scheiden von der Liebe Gottes. Gott findet sich mit der Verlorenheit, mit unserer Verlorenheit in den Sachzwängen unseres Lebens nicht ab, sondern er findet Wege höher als alle Vernunft, um seiner großen Liebe zu uns den Sieg und den Frieden zu schenken. Darauf dürfen wir in der gegenwärtigen weltpolitischen Lage und darauf dürfen wir in all den täglichen Entscheidungen unseres Lebens fest vertrauen. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Er uns vorauf, er bricht die Bahn. Wer will ihm widerstehen? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.